Amen, so ist unser Gott. Wir befinden uns aktuell in einer Predigtserie zum Thema Heilung. Wir starten heute in den dritten Sonntag zu diesem Thema. Wenn ihr die letzten beiden Predigten verpasst habt, dann lade ich euch herzlich ein, sie im Internet nachzuhören. Einfach weil es gut ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber auch weil diese Predigtreihe aufeinander aufbaut. Und heute kommt, wie gesagt, Teil 3, wo wir ein bisschen praktischer schauen wollen, wie wir für Heilung beten können. Als ich mit 16 ein Jahr als Austauschschüler in die USA ging, da bekam ich von meinen Eltern eine Visakarte. Und ich war mächtig stolz darauf. Ich meine, welcher 16-Jährige hatte damals eine eigene Visakarte mit seinem Namen drauf? Doch obwohl mein Name auf dieser Kreditkarte drauf stand, wusste ich, gehören tut sie mir nicht. Sie war mir von meinen Eltern für meine Zeit im Ausland zur Verfügung gestellt worden. Aber das wussten die anderen ja nicht. Und das war cool, meine eigene Visakarte mit meinem Namen drauf. Und ich war begeistert, ich durfte nicht nur, sondern ich sollte sogar Gebrauch davon machen. Natürlich in dem abgesprochenen Rahmen und bei Notfällen, aber auch das wussten die anderen ja nicht. Ich war mächtig stolz. Dieses Bild von der Kreditkarte kann uns im Blick auf das Heilungsgebet helfen, wenn wir uns heute eben anschauen wollen, wie wir als Christen für Heilung nicht nur beten dürfen, sondern meines Erachtens wir für Heilung beten sollen. In den letzten Predigten hatten wir uns ja bereits angeschaut, wie Jesus Krankheit bewertet, beziehungsweise wie Jesus mit Krankheiten umging. Wir haben uns stellvertretend für viele andere Bibelstellen Lukas 4, Vers 40 angeschaut. Da lesen wir im Lukas-Evangelium, die Dorfbewohner brachten ihre kranken Angehörigen zu Jesus. Welche Krankheiten sie auch hatten, er, Jesus, legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie alle. Aus diesen Versen erfahren wir, es gibt also keine Krankheit, die Jesus nicht zu heilen vermochte, weil eben die Menschen kamen mit allerlei Krankheiten. Und wir haben ja die vielen Heilungsgeschichten und sehen, wie viele verschiedene Krankheiten Jesus heilte. In Apostelgeschichte 10 berichtet uns dann Petrus, das war einer der engsten Freunde und Begleiter von Jesus. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Hier offenbart uns Petrus Jesus' Verständnis von Krankheit, wie Jesus mit Krankheit umging. Jesus betrachtete Krankheit immer als Feind. Und entsprechend trat er auch diesem Feind entgegen. Anhand von Petrus' Aussagen erkennen wir deutlich, von wem Krankheit kommt. Und viel wichtiger noch, von wem sie nicht kommt. Dass Krankheit nicht von Gott kommt. Deshalb war es so, wann immer Jesus auf Krankheit stieß, heilte er. Vertrieb er die Krankheit und gegebenenfalls auch die Dämonen, die manchmal dahinter steckten. Ich finde es interessant, kein einziges Mal schickt Jesus Menschen mit der Aussage weg, dass es für sie besser sei, für längere Zeit krank zu bleiben. Und auch in keiner Liste in der Bibel, an keiner Stelle erscheint die Krankheit auf der Liste der Segnungen Gottes. Daraus schließe ich, Gott will immer Heilung. Jesus sah in Krankheit nichts Gutes. Er legte sie sich auch nicht irgendwie positiv zurecht. Und wenn wir heute darüber sprechen, wie wir für Kranke und Krankheit beten sollen, dann in diesem Verständnis, Krankheit ist niemals unser Freund, sondern wir dürfen Krankheit als Feind betrachten, als Feind des Lebens. Und entsprechend dürfen wir nicht nur, sondern sollen wir auch beten, wie Jesus, der Krankheit befahl, zu weichen, in der Autorität zu beten, die Jesus seinen Nachfolgern gab. Über diese Autorität, die Jesus seinen Nachfolgern gab, lesen wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium Kapitel 9. Das ist der Ausgangspunkt für unsere Predigt heute. Dort heißt es, Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Und Jesus, wenn wir jetzt in dein Wort hineinschauen, dann bete ich und bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir deinen Wille in dieser Sache erkennen und dass wir uns deinem Willen beugen und mutig beten. Danke, dass du heilen willst. Danke, dass du noch heute heilen willst und dass du es heute noch tust. Wir haben das erlebt und wir haben die Sehnsucht, dass es noch mehr passiert. So sprich du in dieser Predigt jetzt zu uns. Mach dein Wort für uns lebendig. Amen. Ich hatte gerade von meiner Kreditkarte erzählt, die ich als 16-Jähriger bekam. So wie meine Eltern mir die Kreditkarte gaben, um davon Gebrauch zu machen, gibt Jesus hier seinen Jüngern Kraft für einen bestimmten Auftrag, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Denn Heilung ist der Wille Gottes. Gott will immer heilen. Nochmal zur Kreditkarte. So wie diese Kreditkarte nicht mir gehörte, sondern meinen Eltern, so gehört auch die Kraft, die Gott uns gibt, um Heilung zu wirken, nicht uns. Ist also nicht unsere Kraft, sondern es ist eine verliehene Kraft, die für einen ganz bestimmten Auftrag gegeben ist. Mit dieser Kraft zu heilen und Dämonen auszutreiben, um das Reich Gottes sichtbar zu machen, um Gott die Ehre zu geben. Diese Kraft ist für einen ganz bestimmten Auftrag gegeben. Und genau das soll, das wird hier in unserem Bibeltext mit diesem zweiten Wort Vollmacht deutlich. In unserem Text ist ja die Rede von einmal von Kraft, aber dann steht auch dieses Wort Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern verlieh. Das Wort Kraft ist das griechische Wort Dynamis, von dem sich unser deutsches Wort Dynamit ableitet. Jesus rüstete die Jünger also mit solch einer durchschlagenden Kraft aus, die so stark ist, dass die Krankheit und Dämonen vertreibt, dass Krankheit und Dämonen ihr nicht standhalten können. Aber jetzt bekommen die Jünger nicht nur Kraft, sondern sie bekommen, hier ist die Rede von Vollmacht, griechisch Exousia, mit der sie ausgestattet wurden. Dieses griechische Wort Exousia, Vollmacht, beschreibt in seiner Grundbedeutung ein Recht, etwas anzuwenden, ein Recht, etwas auszuführen. In unserem Fall meint Vollmacht hier also das Recht, die Autorisierung, die Kraft Gottes anzuwenden, die er uns zur Verfügung stellt. Dieses Recht war damals ein persönliches Recht, das entweder durch Status oder durch Delegation, also durch Beauftrag, erworben werden konnte. Und beides entdecken wir in der Gotteskindschaft der Jünger und auch bei uns. Wir besitzen dieses Recht unserem Status als Kinder Gottes und auch aufgrund unserer Delegation, unserer Beauftragung in dieser Welt Repräsentanten des Königreiches Gottes zu sein. Das ist unser Auftrag, das Kommen des Reiches Gottes zu verkünden und es sichtbar zu machen. Und nochmal beim Beispiel der Kreditkarte zu bleiben. Auch ich hatte als Kind meiner Eltern, also aufgrund meines Statuses, Zugriff auf ihr Konto und aufgrund der übertragenen Autorität der Delegation auch das Recht, auf das Geld zuzugreifen und es auszugeben. Was heißt das? Was bedeutet nun das, was ich hier sagen will, für dich ganz persönlich, wo du heute hier im Saal sitzt? Wenn ich es auf den Punkt bringe, dann ist es das, als Kind Gottes bist du. Bist du als Kind Gottes, bist du ausgerüstet und autorisiert, das heißt bevollmächtigt. Das heißt, du hast alles, was es braucht, bekommen. Die Kraft und auch die Erlaubnis von Gott, um für Heilung zu beten und Heilung zu erwarten. Nirgendwo steht in der Bibel, dass nur Pastoren, dass Gemeindeleitung oder besonders Fromme für Heilung beten dürfen. Nein, in der Bibel steht, dass die Jünger Jesu, seine Nachfolger, die Kraft und die Vollmacht bekamen. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und lehrt die anderen das, was ich euch gesagt habe. Dass wir Kraft bekommen haben, um Vollmacht bekommen haben, um zu heilen und das Reich Gottes zu verkünden. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist und egal wie lange du dabei bist oder wie kurz du erst Nachfolger Jesu bist, du bist mit der gleichen Kraft und mit der gleichen Bevollmächtigung ausgerüstet worden für Heilung zu beten. Und du darfst es tun, du sollst es tun, bis Jesus wiederkommt. Paulus betet diesbezüglich ja kontinuierlich, dass Gott der Gemeinde in Ephesus und auch uns die Augen geöffnet werden, weil es uns so schwerfällt zu glauben, dass wir diese Kraft bekommen haben, dass wir Vollmacht haben, dass Gott uns, dass Gott dich gebrauchen möchte, um sein Reich sichtbar zu machen. Ich liebe diese Verse aus dem Epheserbrief Kapitel 1 ab Vers 16. Da betet Paulus, und das ist nicht nur das Gebet für die Gemeinde in Ephesus, sondern es ist auch das Gebet für uns heute Morgen. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott euch die Augen des Herzens öffnet, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und was mit einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Tod auferweckt hatte. Da ist eine Kraft, die in uns ist. Und Paulus betet, dass wir erkennen, welche Kraft wir von Gott bekommen haben. Nicht eine Kraft, die für uns ist, sondern eine Kraft, die mit einem Auftrag gegeben ist. Wir wurden von Gott berufen und sind von Gott autorisiert worden, diesen Auftrag zu erfüllen, den er uns gegeben hat. Gottes Reich und auch Heilung sichtbar zu machen. Und er hat uns Kraft und Vollmacht gegeben, nicht weil wir gut sind oder weil wir es richtig gemacht haben oder weil wir besonders fromm sind, sondern nein, allein, weil er gut ist, weil er diese Welt liebt und weil er Leben für diese Welt hat. Mögen wir das nur erkennen. Warum beten wir also für Kranke und wie? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann beten wir zuallererst aus Gehorsam. Und wir könnten auch sagen, wir beten aus Liebe zu Gott, weil Gott Heilung will und weil er möchte, dass das Reich Gottes, dass sein Reich und seine Herrschaft in dieser Welt sichtbar wird. Wir haben einen Auftrag, den wir bekommen haben und wir sind ausgerüstet und bevollmächtigt, in Jesu Namen Heilung zu wirken. Auf das sich erfüllt, was in 1. Johannes 3, Vers 8 über Jesus geschrieben steht, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören und dazu gehört auch Krankheit. Jesus ist ja am Kreuz nicht nur für unser Seelenheil gestorben, sondern auch für unsere Krankheit, für unsere körperliche Heilung. Und so dürfen wir nicht nur, sondern wir sollen auch für Heilung beten und Heilung erwarten. Warum sich also die Mühe machen, für Kranke zu beten? Weil es Gottes Wille ist und weil es ihn verherrlicht, wenn wir das tun, was er möchte. Wir beten aber noch aus einem zweiten Grund, nicht nur aus Gehorsam, aus Liebe zu Gott, sondern auch aus Barmherzigkeit. Wir könnten auch sagen, aus Liebe zu Menschen, weil es uns betroffen macht, dass und wie Menschen unter Krankheit leiden. Und wenn wir wissen, dass Krankheit nicht Gottes Wille ist, dann kann es uns nicht egal sein, wie es dem anderen geht. Dann geht es für uns, für den anderen darum, dass er das empfängt, was Gott für ihn bereithält. Ich begegne immer wieder Menschen, und vielleicht gehörst du auch zu, die sich nicht trauen, für Heilung zu beten oder Heilung zu erwarten, egal ob das ihre eigene Heilung oder die Heilung von anderen betrifft, weil sie sich nicht sicher sind, ob Heilung denn wirklich der Wille Gottes in dieser Situation ist. Ich muss gestehen, ich finde das ein wenig komisch oder merkwürdig, weil viele von diesen wiederum kein Problem haben, glaubensvoll und erwartungsvoll zum Beispiel für Schutz und Bewahrung zu beten. Ich meine, liebe Eltern, wie oft beten wir um Schutz und Bewahrung für unsere Kinder und wir glauben fest daran, dass das Gottes Wille ist, dass unsere Kinder geschützt und bewahrt sind. Das hinterfragen wir gar nicht, dass das der Wille Gottes für sie ist. Aber warum tun wir das, wenn es ums Thema Krankheit geht? Sagt Gott nicht in seinem Wort, er ist unser Schutz und er ist unser Heiler? Warum beten wir mit einer Selbstverständlichkeit für das eine? Und bei dem anderen, da stehen wir so mit so einem komischen Fragezeichen, na, ich weiß ja nicht, ob das Gottes Wille ist für mein Leben. Wenn wir nicht glauben, dass Gott heilen will, dann werden wir auch nicht um Heilung beten. Oder anders gesagt, wir werden nicht erwartungsvoll oder zuversichtlich beten. Vielleicht werden wir dann vom Kopf her beten, aber nicht vom Herzen. Und aus dem Herzen kommt ja der Glaube. Und Glaube ist nicht ganz unwichtig. wenn es um Heilungsgebet ist. Das ist nicht der einzige Faktor oder der Faktor, auf den es ankommt, werden wir nächste Woche feststellen. Aber Glaube, Erwartung ist schon nicht unwichtig im Heilungsgebet. Ich glaube, die große Unsicherheit, ob Gott wirklich heilen will, kommt daher, dass wir noch nicht so viele Heilungen erlebt haben. Oder wir eher erlebt haben, wie Heilung ausgeblieben sind. Wie Gebete nach unserer Vorstellung unbeantwortet blieben. Und wir sind verwirrt. Wir sind enttäuscht. Wir beginnen zu zweifeln. Und der erwartungsvolle Glaube an Gottes wunderwirkende Kraft, dass wir bekräftigt sind, dass wir bevollmächtigt sind, der schwindet. Und das verstehe ich. Ich kenne diesen Kampf selbst. Die Enttäuschung, wenn man inständig und mit vollem Einsatz betet und glaubt und man lebt seine eigene Heilung nicht oder nicht für andere Personen, für die man gebetet hat. So ging es auch dem Hohepriester Zacharias, als ihm eines Tages der Engel im Tempel erschien. Im Lukas-Evangelium Kapitel 1 wird berichtet, wie Zacharias gerade im Heiligtum war, als ihm der Engel Gottes erschien. Wir lesen dann ab Vers 13, wie sein Anblick Zacharias Angst und Schrecken einflößte, wie der Engel sagte: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Was war das Problem von Zacharias? Ich glaube, es war zum einen tatsächlich Erwartungslosigkeit aufgrund von nicht erhörten Gebeten. Zacharias hatte viele Jahre für Nachwuchs gebetet. Das erkennen wir daran, dass der Engel zu ihm sagte: Dein Gebet ist erhört worden. Aber Elisabeth war trotz einem Gebetseinsatz nicht schwanger geworden, bisher zumindest nicht. Und nun war nicht nur sie, sondern sie waren beide alt. Zacharias schaut sich also diese Tatsache an und fällt daraufhin sein Urteil. Die Umstände sowie seine persönliche Erfahrung, seine Enttäuschung sprechen so sehr gegen das, was der Engel hier sagt, was Gott sagt, eigentlich was Gott will. Und so entscheidet sich Zacharias für seine Realität, statt auf die andere Realität, die Realität und die Wahrheit Gottes zu vertrauen, die der Engel ihm doch gerade eben verkündet hatte. Darauf zu antworten, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Deshalb antwortet der Engel darauf nur: Weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Ich finde es wunderbar. Hier tut Gott das Wunder, obwohl Zacharias nicht glaubt. Gott heilt also, auch wenn Menschen manchmal der Glaube dafür fehlt. Entweder dir als Beter oder der Person, für die du betest. Aber Gott ist nicht nur auf unseren Glauben angewiesen. So souverän, so groß ist er. Und da können wir nur sagen: Gott sei Dank. Danke Gott, dass es nicht immer nur auf unseren Glauben ankommt. Ganz anders, und das ist spannend, reagiert die Jungfrau Maria nur wenige Verse später, als der Engel ihr verkündet, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Marias Reaktion ist eher von Überraschung als von Skepsis geprägt. Wie soll das denn geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Darauf antwortete Maria: Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Auch Maria ist sich den Tatsachen, also ihrer Realität, wohl bewusst. Wie soll sie bitte schön schwanger werden, wenn sie noch nicht mal mit einem Mann geschlafen hat? So aufgeklärt war Maria schon. Aber sie zweifelt nicht an der wundersamen Kraft Gottes, an Gottes Realität und seiner Wahrheit, die ihr Herr gibt. Und so demütigt sie sich und sie vertraut: Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Deshalb wird sie fortan als Glaubensheldin dargestellt, weil sie ihre Realität vor Augen hat, Aber sie entscheidet sich nicht auf ihre Realität zu schauen, sondern auf Gottes Realität, als er sprach. Von welchen Tatsachen, von welchen Realitäten lässt du dich leiten, wenn du betest, wenn du für Heilung betest? Schaust du auf deine Umstände, das Unmögliche? Schaust du auf die vielen Male, wo du gebetet hast und nichts passiert ist? Oder vertraust du? Vertraust du immer wieder neu auf Gottes Wahrheit, dass er heilen will und dass er das tun kann, was uns und was Ärzten unmöglich erscheint? Auf welche Realität schaust du, wenn du für Krankheit, für Heilung betest? Wenn ich uns jetzt eine Anleitung gebe, wie man für Heilung beten kann, dann ist mir eine Sache ganz wichtig. Beim Heilungsgebet gibt es kein Rezept, keine Formel und auch keine richtige Methode. Wenn euch das jemand verkaufen möchte, das hatte ich in der ersten Predigt schon gesagt, lauft weg. Gott ist souverän. Er ist nicht darauf angewiesen, dass wir die richtigen Worte sagen, dass wir eine richtige Methode anwenden, was eh Quatsch ist. Denn wenn wir Jesus anschauen, Jesus hat auf so viele unterschiedliche Weisen geheilt. Wir finden keine Heilungsmethode in der Bibel. Aber das ist mir wichtig, wenn ich euch jetzt mein Modell vorstelle, dass wir das nicht als die biblische Methode übernehmen und denken, so, wenn wir es so richtig machen, dann wird Gott tun. Oder wenn Gott nicht heilt, dann, weil wir nicht die richtige Methode angewendet haben, weil wir es nicht richtig gemacht haben. Wie gesagt, denn wenn Gott heilt, dann aus seiner souveränen Allmacht und Liebe. Und nicht, weil wir oder die Person, für die wir beten, etwas richtig gemacht hat. Wenn wir beten, dann sollten wir das mit folgender Haltung, mit folgender Einstellung tun. Immer in der Haltung der Liebe, aus Liebe zum Nächsten, zum Kranken. Und nicht, weil wir ein Wunder erleben wollen oder gar, weil wir irgendwie gut darstellen wollen. Wir sehen das bei Jesus. Jesus betete bewegt von der Not, die er wahrnahm. Ich glaube, es berührt Gottes Herz, wenn er sieht, dass wir aus der Haltung der Liebe und barmherziger Zuwendung füreinander vor Gott einstehen. Wenn du keine Liebe hast für die Menschen, für die du betest, dann lass es lieber sein. Wenn du noch keine Liebe hast, dann bitte Gott, dass er dir Liebe und Barmherzigkeit für die Person schenkt, für die du betest. Lasst uns, wenn wir beten, es aus Liebe zum anderen tun. Und Liebe drückt sich dann am Heilungsgebet auch aus, dass wir der Person dann unsere volle Aufmerksamkeit geben, uns voll und ganz auf die Person und ihr Anliegen konzentrieren, wenn wir uns entscheiden, jetzt für sie zu beten. Wenn wir beten, dann lasst uns das glaubensvoll tun, mit dem Blick auf Gott, der einen grundsätzlichen Willen zur Heilung hat, der heilt, weil er heilen will und nicht, weil du oder ich etwas richtig gemacht haben. Lasst uns mit dem Beten auf Gott schauen, glaubensvoll, dass er durchkommt. Lasst uns beten unserem Bewusstsein unserer Kraft und Vollmacht, die uns als Kinder Gottes verliehen wurde. Denken wir an das Bild der Kreditkarte. Wir sind bevollmächtigt und autorisiert. Wir sollen nicht und wir dürfen beten. Und das dürfen wir uns bewusst machen, wenn wir beten. Lasst uns in Demut beten. Das heißt, ohne dem Anspruchsdenken zu verfallen und zu meinen, wir hätten es verdient. Wir hätten ein Recht darauf, geheilt zu sein. Lasst uns in Demut beten. Bitte, ihr Lieben, lasst uns in normaler Lautstärke beten. Gott ist nicht taub. Aber manchmal das Gefühl, einige Christen denken, Gott könnte taub sein. Lasst uns nicht beschwörend oder auch nicht, nee, jetzt komme ich gleich zu, Lautstärke hat nichts mit Vollmacht zu tun. Auch das verstehen manche falsch. Wir denken, wenn ich nur lauter bete, meine Stimme einsetze, dann habe ich Vollmacht. Wieso manche Lehrer denken, dass sie erst dann Vollmacht haben, wenn sie laut werden. Nein, lasst uns ganz normal beten. Gott ist nicht taub. Lasst uns kurz und knapp beten. Keine ellenlange Gebete. Das ist für den Gebetsempfangenden ermüdend, wenn ewig lange Gebete über ihm ausgesprochen werden. Lasst uns nicht beschwörend beten und auch nicht bettelnd. Randy Clark, ein Mann, den Gott sehr stark im Bereich Heilung gebraucht, sagt in seinem Buch über Heilung, wenn wir Gott um Heilung anbetteln, nehmen wir an, dass wir barmherziger sind als er selbst. Ich fand das einen super Satz. Wenn wir Gott um Heilung anbetteln, beschwören und nehmen wir an, dass wir barmherziger sind als er selbst. Doch Gott hat sich bereits entschlossen, Menschen zu heilen. Und er hat diese Entscheidung demonstriert, indem er das Wunder mit den Striemen auf Jesu Leib erkauft hat. Deshalb reicht es aus, dass wir kurz und knapp, aber glaubensvoll beten. Wie sieht das nun ganz praktisch aus? Wie beten wir für Heilung? Wie können wir für Heilung beten? Ich mache das so, dass ich der Person mit ihrer Erlaubnis die Hand auflege. So als Zeichen der Zuwendung Gottes. Und weil wir das sehen, dass das eine Gebetspraxis ist, die wir im Neuen Testament immer wieder vorfinden, dass Menschen die Hand aufgelegt wird. Haben wir auch gerade in der Bibelstelle von Jesus gesehen, dass er so gewirkt hat. Und dann beginne ich über der Person auszubeten, dass sie ein geliebtes Kind Gottes ist, dass Gott für sie ist und dass Gott Gutes im Sinn hat. Denn wir wissen nicht, ob es in dem Moment zu einem Heilungsdurchbruch kommen wird oder nicht, aber was wir wissen, dass Gott diese Person liebt. Und das soll sie wissen, wenn sie von dem Gebet weggeht. Mein Gott liebt mich und mein Gott hat Gutes für mich im Sinn. Und das spreche ich über der Person aus. Und dann lade ich den Heiligen Geist ein, sein Wunder zu wirken. Ich bitte ihn, komm, Heiliger Geist, dass er kommt und dieses Wunder wirkt. Und dann können wir im Stil der Fürbitte oder in demütiger Autorität als Kinder Gottes, je nachdem, wie du dich eher wohler fühlst, einmal fürbittend beten. Das klingt dann ungefähr so, wenn du sagst, Vater, in Jesu Namen bitte ich dich, die Entzündung in Karls Knie wegzunehmen und die Schwellung und den Schmerz jetzt zu heilen. Ich danke dir, dass du es tun willst. Das hat er so einen priesterlichen, fürbittenden Charakter. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber hier merkt er, hier ist die Erwartung und der Glaube drin. Vater, in Jesu Namen bitte ich dich, die Entzündung in Karls Knie zu heilen und die Schwellung und den Schmerz jetzt wegzunehmen. Und ich danke dir, dass du das tun willst. Oder wir beten, was ich nenne, in demütiger Autorität. Das sehen wir zum Beispiel bei Jesus. Und wir beten das auf Grundlage von der Kraft und der Vollmacht, die wir von ihm bekommen haben. Dann beten wir ganz einfach, in Jesu Namen befehle ich, der Entzündung samt der Schwellung aus dem Körper von Karl zu weichen. Der Schmerz hat jetzt zu verschwinden. Amen. Mehr braucht es nicht. Wir müssen Gott nicht überzeugen, wir müssen Gott nicht betteln. Wir sind herausgefordert, der Krankheit als Feind entgegenzutreten und sie in die Schranken zu weisen. So können wir in demütiger Autorität eben so beten, in Jesu Namen befehle ich, der Entzündung samt Schwellung aus dem Körper von Karl zu weichen. Der Schmerz hat jetzt zu verschwinden. Und egal, ob wir fürbittend beten oder ob wir hier autoritativ beten, beides soll im Glauben geschehen. Und gemeint ist damit das Vertrauen, dass Gott heilen will und dass er heilen wird. Davon gehen wir ja erstmal aus. Diesen Glauben bringen wir mit. Ob er es denn tut oder nicht oder noch nicht, das wissen wir in dem Moment nicht, haben es auch nicht in der Hand. Aber wir wollen erstmal gemäß dem Willen Gottes beten. Und dann frage ich abschließend, ob eine Verbesserung eingetreten ist. Und das zeigt der Person, für die wir gebetet haben, aber es zeigt auch Gott, dass wir damit rechnen, dass er jetzt eingreift. Dass wir direkt nach dem Gebet fragen, ob eine Verbesserung eingetreten ist. Karl, kannst du dein Knie strecken? Kannst du eine Bewegung machen, die du vorher nicht machen könntest? Spürst du, dass der Schmerz besser ist? Das ist ganz schön verrückt, ne? Da geht man ganz schön ins Risiko ein, weil wir wissen ja nicht, ob es besser ist oder nicht. Aber wir zeigen der Person und wir zeigen damit Gott, dass wir damit rechnen, dass er heilend eingreift. Und wenn nichts passiert, dann ermutigen wir die Person, dran zu bleiben. Mit dem Hinweis, dass Heilung manchmal ein Prozess ist. Dass mit dem Heilungsgebet ein Prozess angefangen hat und dass die Heilung vielleicht noch kommt. Wenn es hingegen deutlich besser wurde, wenn jemand sagt, Mensch, ich spüre, das ist deutlich besser geworden, mein Knieschmerz, dann beten wir nochmal, weil das sehen wir auch bei Jesus in Markus 8, dass er zweimal für eine Person beten musste, aber beim ersten Mal nur eine Teilheilung einsetzte. Und er fragte die Person, ist es besser? Und ja, es war schon irgendwie besser. Und dann betete Jesus nochmal. Also auch Jesus hat mehrfach für Personen gebetet. Was für eine Ermutigung. Wenn also eine Besserung eintritt, können wir einfach nochmal beten und erwarten, dass Gott durchkommt. Wahrscheinlich werden wir uns diese Geschichte von Jesus nächste Woche nochmal etwas näher anschauen. Ihr merkt, das ist ein ganz einfaches Modell, eine Möglichkeit, wie wir für Heilung beten können. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht hochtrabend, dafür braucht man keinen Doktor in der Theologie, um da beten zu können. Wenn wir über Heilung sprechen, dann reicht es aber nicht aus, nur die richtige Theologie zu haben oder zu wissen, wie man das tut. Sie muss in die Praxis umgesetzt werden. So wie es nicht ausreicht, zur Fahrschule zu gehen und die Theorie zu lernen, aber sich nicht ins Auto zu setzen und es auszuprobieren. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir mutig werden, um an diesem Bild der Fahrschule zu bleiben, uns ins Auto zu setzen. Mit dem, was wir aus Gottes Wort verstanden haben, wie wir beten können, es auszuprobieren, ins Auto zu setzen. Und am Anfang ist das holprig. Am Anfang ist das vielleicht entmutigend. Aber ich weiß von meinen eigenen Fahrstunden, nach einer Weile wurde es besser. Vielleicht passiert am Anfang nicht wirklich die Heilungsdurchbrüche. Aber ich habe auch nicht nach der zweiten Fahrstunde aufgehört, die Tür zugemacht und gesagt, das war's. Nein, ich bin dran geblieben. Und ich wünsche mir, dass wir die gleiche Haltung auch im Heilungsgebet haben. Dass wir dranbleiben, zur Ehre Gottes. Und weil wir Menschen lieben, weil uns Menschen nicht egal sind. Gebt zu, das ist ein Glaubensschritt. Auch wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren an diesem Thema Heilung dranbleiben wollen, dann ist es ein Wagnis, dann ist es ein Glaubensschritt. Aber es ist ein Schritt, den wir zur Ehre Gottes gehen. Weil wir die Sehnsucht haben, dass sein Reich durchbricht. Dass unser Glaube und der Glaube von Menschen gestärkt wird, die Gott bisher noch nicht kannten. Zu diesem Glaubensschritt wollen wir uns jetzt gleich Zeit nehmen. Wir wollen ganz normal unsere Lobpreiszeit haben. Wir wollen Gott mit Liedern, gesungenen Gebeten anbeten, unseren Blick auf ihn und seine Realität richten. Aber es werden auch hier gleich sich Beter im Raum aufstellen, die sich zur Verfügung gestellt haben, für dich und für deine Heilung zu beten. Wenn du merkst, du möchtest heute Morgen, dass jemand für dich um Heilung betet, dann sei mutig, steh auf, geh zu der Person hin, schilder ganz kurz und knapp, für welchen Bereich du Heilung möchtest, und dann werden sie für dich beten. Ungefähr so, wie ich es gerade vorgestellt habe. Und wir erbitten und erwarten und sind erwartungsvoll, dass Gott heute Morgen was tut. Er ist souverän, Heilung ist seine Sache. Aber wir sind herausgefordert, unseren Teil in die Sache zu tun, weil Gott liebt es, mit uns zu kooperieren. Ich möchte dir Mut machen. Vielleicht betest du schon so lange für eine Krankheit, du hast aufgegeben. Gib nicht auf. Lass für dich beten. Jakobus 5 sagt, dass wir immer wieder neu aufgerichtet werden, egal ob Heilung passiert oder nicht, weil Gott uns immer begegnet, wenn wir zu ihm kommen. Deshalb meine Einladung, komm und schau nicht auf deine Realität, sondern lass uns heute wie Maria den Blick auf Gottes Realität setzen und ihm mehr vertrauen als unseren Umständen und unseren Erfahrungen. Ich darf euch Lobpreis schon mal nach vorne bitten. Ich darf euch Beter schon mal bitten, dass ihr einfach aufstellt. Und ich möchte für uns alle bitten, dass Gott einfach ja, jetzt in uns Glauben weckt, dass wir das erleben, was er für uns hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein liebevoller, so ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass Heilung dein Wille ist. Dass du es liebst zu heilen. Dass du es liebst, deine Liebe und deine Freundlichkeit und deine Lebendigkeit in Heilung auszudrücken. Und ich bete, dass wir heute hier schon einen Vorgeschmack bekommen, einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Dass wir erleben, Gott, wie du durchbrichst. Nicht, weil wir gut sind oder was, weil wir Dinge richtig machen, sondern weil du gut bist. Damit wir das erkennen dürfen, wenn du heilst. Ich möchte für alle bitten, die mit diesem Thema kämpfen. Geist Gottes, rede du zu ihnen. Schließ in ihrem Herzen das auf, was sie wissen müssen. Heile du sie dort, wo sie Heilung brauchen. Ermutige sie dort, wo sie Mut brauchen. Tröste sie, wo sie Trost brauchen. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir nicht auf unsere Realität schauen, sondern auf die Realität des Himmels. Dass wir auf die Wahrheit schauen, Gott, dass du ein Gott bist, der heilt, der heute noch heilt. Und wir gehen diesen Glaubensschritt aus Liebe zu dir und aus Liebe zu Menschen. Komm jetzt, Heiliger Geist, wenn wir dich, Gott, anbeten, wirke du, Geist Gottes, unter uns. Wirke du Heilung, Jesus, zu deiner Ehre. Amen. Danke, dass ihr uns mit in die Anbetung nehmt. Und das Angebot, ihr seht, wo die Beter hier im Raum stehen, geht hin, lasst für euch beten, seid mutig. zur Ehre Gottes. Und wir anderen können gerne zur Ehre Gottes aufstehen und ihm jetzt Lieder singen, ihm ausdrücken, was er uns bedeutet.